Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Ich bin Gesa Ufer. Der erste Wonder Woman-Film, der war ein echter Knaller. Jetzt kommt Wonder Woman. Jetzt kommt der zweite Teil. Wonder Woman 1984. Und wenigstens der Trailer, der klotzt schon mal, statt zu kleckern.
Welcome to the future. Life is good, but it can be better. And why shouldn't it be? All you need is to want it.
In den USA ist der Film bereits vor Weihnachten erschienen, und zwar als erster Blockbuster, der gleichzeitig in den wenigen noch geöffneten Kinos anlief und parallel dazu beim Streaming-Anbieter HBO Max. Wonder Woman 1984 kommt jetzt auch zu uns, allerdings ganz ohne Kino-Release, dafür direkt beim Streaming-Anbieter Sky. Mein Kollege Markus Dichmann ist Chefauskenner in Sachen Superhelden, beziehungsweise in diesem Fall Superheldinnen. Und von ihm wollte ich wissen, ob denn die heimische Premiere vom Sofa aus einen gelungenen Filmabend abgegeben hat.
Ich würde sagen, geht so, weil ich erstens schon ziemlich große Kinosehnsucht hatte an der Stelle. Gleich in der ersten Szene ungefähr reiten da so Krieger-Amazoninnen im Gegenlicht den Strand herunter. Das wäre auf einer Leinwand sicher richtig fett gewesen. Da kann das Heimkino einfach nicht mithalten. Aber es war auch nicht der einzige Grund, warum der Filmabend, Kinoabend eher so in die Kategorie geht so fiel.
Woran lag's noch?
Ja, es lag nicht an der Streaming-Qualität oder den Snacks zu Hause auf dem Sofa oder so, sondern leider schlicht am Film. Du erinnerst dich vielleicht, dass der erste Teil Wonder Woman 2017 damals ziemlich gehypt und gefeiert wurde. Immerhin ist Wonder Woman ja die Ikone weiblicher Superheldinnen, und der Film galt damals auch so ein bisschen als Gegenbeweis für diese eklige alte Hollywood-Männerweisheit. Mit einer Frau in der Hauptrolle könne man eben keinen Blockbuster verkaufen. Aber Wonder Woman war ein Riesenerfolg. Hat mir damals auch ganz gut gefallen. Hatte vor allem was zu tun mit dem spannenden Setting. Der spielte ja im Ersten Weltkrieg, der erste Teil. Und unsere Heldin Diana muss da in den Irrungen und Wirrungen des Krieges erstmal zu sich finden, als Heldin finden. Sie ist ja, wie gesagt, Amazone groß geworden auf einer versteckten Insel und musste sich dann erstmal an die Welt der Menschen, vor allem an die Welt der Männer, gewöhnen. Das funktionierte, wie ich finde, alles ganz gut, so mit Love Story und großen Bösewicht und allem drum und dran, aber Teil 2 gelingt das alles nicht mehr.
Inwiefern also, weil dieses Geheimrezept so nicht zu wiederholen war?
Ich glaube, das Problem ist, dass sie es genau versucht haben zu wiederholen. Ne? Also den ersten Teil einfach nochmal zu drehen, das geht schon beim Setting los. Es ist wieder ein historisches Setting, dieses Mal zugegebenermaßen nicht der Erste Weltkrieg, aber eben die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts, daher auch der Titel Wonder Woman 1984. Und das musst du dir alles vorstellen wie so eine, wie die 80er Jahre aus einem Donald Trump Wahlkampfvideo. Also Make America Great Again. Alle haben bunte Klamotten und Frisuren und Schulterpolster. Die Männer krempeln die Ärmel am Jackett hoch und die gehen in eine Muckibude und die Frauen gehen mit Dauerwelle zum Aerobic. Und Diana allerdings hat sich ganz gut zurechtgefunden in den 80s, ist wegen ihrer Superkräfte um kein Jahr gealtert. Sie arbeitet inzwischen beim großen Smithsonian Museum in Washington D.C., wo man sich ehrlicherweise ein bisschen fragt, warum eigentlich? Ja, denn wir kennen sie ja nur als Amazonin und Superheldin und nicht unbedingt als Archäologin oder Biologin, aber wie auch immer, da arbeitet sie jetzt also. Und dann entwickelt sich ein Plot rund um einen etwas merkwürdigen Edelstein, der dem Museum zukommt, den Diana erst für einen Fake hält, der sich dann aber als so ein Zauberstein entpuppt, der uns Menschen Mephisto-artig Wünsche erfüllt. Ja, also er lässt zwar alles wahr werden, was wir uns wünschen, aber immer zu einem gewissen Preis.
Aber Markus, du hast gerade von so ewigen Wiederholungen gesprochen. Das klingt ja jetzt erstmal so auf Anhieb null nach Wiederholung. Also Erster Weltkrieg zum Beispiel spielt doch da jetzt mal gar keine Rolle, oder?
Nee, das stimmt, da hast du recht. Nur dieses historische Setting wird wieder für den gleichen filmischen Kniff verwendet wie beim ersten Mal. Das durchschaut man recht schnell. Es geht wieder darum zu zeigen, wie in diesen langen, langen vergangenen Tagen die Rolle der Frau aussah, was ich jetzt, wenn ich ehrlich sein soll, ein bisschen feige finde inzwischen. Also Wonder Woman würde doch in einem kontemporären Kontext viel mehr aussagen, als wenn sie sich jetzt gegen den Sexismus des frühen 20. Jahrhunderts oder der 80er Jahre auflehnen. Also ich sehe schon die Analogie, die da bemüht werden soll, dass heute auch nicht alles viel besser ist als früher. Aber ich hätte mir eine Wonder Woman im Hier und Jetzt gewünscht. Und dieses 80er-Jahres-Setting ist wieder eine Steilvorlage für den eigentlich schon im ersten Teil ausgelutschten Fish-out-of-water-Humor, der da ständig eingesetzt wird.
Fish-out-of-water, das heißt, man holt einen Fisch aus seinem natürlichen Habitat, man setzt einen Helden in einen total ungewohnten Kontext in der Hoffnung, dass es dann irgendwie schon lustig wird oder besonders oder spannend.
Genau, und das war im ersten Teil dieser Widerspruch aus Amazone des antiken Griechenlands, jetzt im Europa der Neuzeit. Im zweiten Teil liefert uns diesen Fish-out-of-water-Humor dann allerdings nicht mehr die selbst, sondern der kommt jetzt von ihrer großen Liebe Steve. Steve Trevor, Kampffliegerpilot im Ersten Weltkrieg, der hat eigentlich im ersten Teil sein Leben gelassen, ist jetzt aber wie von Zauberhand zurück und wundert sich in der Shopping Mall der 80er, warum jetzt alle Klamotten aus Ballonseide tragen. Hahaha, das ist so ein bisschen das Niveau der Jokes dann.
Nochmal, also das ist dann wie so eine Art Untoter, also der ist jetzt einfach wieder auferstanden oder wie?
Untot ist er nicht, also die Diana kriegt am Anfang diesen erwähnten Wunschstein in die Hand und was sie sich wünscht, ist, dass er wieder leben würde. Jetzt kommen wir aber, wie ich finde, auch zum ganz großen Schwachpunkt des Films. Retrospektiv vielleicht sogar der Schwachpunkt auch des ersten Films. Uns wird nämlich die ganze Zeit immer wieder gezeigt, dass Diana totale Schwierigkeiten hat, mit anderen zu connecten. Also in gewisser Weise ist sie eine Einzelgängerin und auch von den ganzen Dummheiten, die wir Menschen, die vor allem die Männer auf dieser Welt so die ganze Zeit begehen, dass sie von denen eher genervt ist. Nachvollziehbarerweise, by the way. Aber einen einzigen Draht zum Menschsein findet sie dann doch immer. Und das ist ihr Mann. Ja, also die größte Superheldin ever. Kommt nur aus dem Pushen, wenn es um einen Typen geht. Das gibt es als Topos andersrum ja auch, ne? Dass männliche Helden immer nur dann was tun, wenn es eine Frau zu retten gibt oder eine Frau zu rächen gibt. Und ein bisschen Romanze und Klischee und Schmachten, das darf alles in einem Hollywood-Film sein, ist schon klar. Aber es ist wieder genau das Gleiche wie in Teil 1. Und wenn man, wie ich, der Meinung ist, dass SuperheldInnen dieses ein gewisses Mehr liefern können, ja, und vielleicht auch eine der wenigen großen Superheldinnen etwas mehr Verantwortung trägt als der x-te andere Typ in Strumpfhosen, dann fand ich das einfach zu wenig in diesem Film.
Ja, leuchtet mir sofort ein. Und wie du sagst, also es ist auch wirklich dieses Prinzip Wiederholung statt Fortsetzung.
Und Diana macht auch überhaupt gar keine Entwicklung durch. Also sie lernt vielleicht eine einzige Lektion im Laufe des Films. Das ist dann auch schon die große Message des Streifens, nämlich Lügen haben kurze Beine. Also was auf Lügen fußt, auf Egoismus und der Verdrehung von Tatsachen, das wird am Ende in sich zusammenbrechen. Da passt auch wieder dieses 80er-Jahres-Setting von wegen mehr Schein als Sein und so. Aber das durchschaut Diana ehrlicherweise auch von Anfang an und muss es dann in einem übrigens auch sehr langen Film, fast 2,5 Stunden, ein einziges Mal nur auf sich selbst anwenden. Also das nenne ich jetzt nicht unbedingt eine ausgefuchste Heldenreise.
Aber gab es so gar nichts, wo du sagen würdest, das war echt super, deshalb hat sich der Abend vielleicht doch gelohnt?
Gut gemachte Action-Szenen gibt es auf jeden Fall mit einem ziemlich fetten Soundtrack, das würde ich schon sagen, wobei der Showdown am Ende dann doch ein bisschen enttäuscht. Ich fand auch wieder Gal Gadot sehr gut, die israelische Schauspielerin in der Hauptrolle. Die ist mit ihrer Präsenz und ihrem Timing wirklich eine tolle Wonder Woman, finde ich. Hat nur kein allzu gutes Material zur Verfügung gehabt dieses Mal. Und auch den Bösewicht fand ich ganz witzig. Also der wird von Diego Luna gespielt und ist so ein Fake-It-Till-You-Make-It-Geschäftsmann, der diesen erwähnten Wunschstein nutzen will, um sich bis ganz nach oben zu schummeln. So eine Mischung aus Öl- und Medien-Tycoon, der aufs Weiße Haus schielt. Also ich finde, mit dem 80s-Setting ist die Persiflage auf Donald Trump nicht zu übersehen. Den fand ich zumindest einen guten und unterhaltsamen Schurken für so einen Superhelden-Blockbuster. Auch wenn seine Backstory am Ende irgendwie so in eine 30-Sekunden-Montage gewirkt wird, auch ein bisschen unwürdig. Aber ansonsten würde ich wirklich sagen, lieber auf Teil 3 warten. Da hat die Regisseurin Patty Jenkins auch schon selbst bekundet, dass der dann endlich im Hier und Jetzt spielen soll. Und diesen aktuellen Wonder Woman, den kann man vielleicht auslassen. Weil man sich ja zumal übrigens auch von wegen Streaming wieder ein weiteres Abo bei einem weiteren Streaming-Anbieter zulegen müsste. Kinoveröffentlichung scheint, soweit ich das verstehe, für Deutschland wirklich völlig vom Tisch zu sein.
Sagt Markus Dichmann über den offensichtlich nicht ganz so wunderbaren zweiten Teil von Wonder Woman. Wonder Woman 1984. Zu sehen, wie beschrieben, nur bei Skype. Amnesty International spricht vom ersten Fall überhaupt in Europa, dass ein Rapper wegen freier Meinungsäußerung in Haft genommen wird. Wir sprechen über den Fall, der jetzt in Spanien für Schlagzeilen sorgt, in dem zweiten Kompressor-Podcast-Thema für heute.